Guten Abend, liebe Maria.
Guten Abend, lieber Tobias.
Ich hoffe, es geht dir gut in diesen Zeiten.
Ich hoffe, es geht dir auch gut.
Ja, hast du denn einen schönen Tee für uns heute dabei?
Ich habe passenderweise einen Glückstee, der uns hoffentlich allen etwas Glück bringt. Mit Apfelminze, Zitronenmelisse, Pfefferminze, blaue Malve, in Klammern Käsepappel, Gänseblümchen, Kornblumen und Ringelblumen.
Okay.
Ich trinke also gerade eine Blumenwiese.
Ja, der Frühling steht ja vor der Tür.
Genau. Bald kann ich mir selbst pflücken.
Ja. Ach, gut, schon wieder ein Monat rum. Irgendwie dauern sie immer noch viel zu lange, obwohl das ja der kürzeste Monat von allen ist.
Hattest du große Sehnsucht nach Silmaria?
Ja.
Oh.
Vor allem hatte ich gehofft, dass es endlich losgeht. Aber als ich dann die Kapitel gelesen habe, dachte ich mir so, ach, was für eine Daily Soap.
Darum habe ich auch als Titel hier schon mal Krach im Paradies angegeben. Ja.
Ich dachte mir echt so, das ist doch die Blaupause für alle gute Zeiten, schlechte Zeiten unter uns und wie sie nicht alle heißen. Drama, Baby, Drama.
Ich schlage auch gleich den Untertitel vor, nämlich Fake News sind auch in Valinor schlecht.
Gerne, können wir gleich so nehmen.
Sehr schön.
So, dann haben wir auch einiges an Feedback.
Oh ja, vielen Dank an die Leute, die uns wieder sehr viel liebes Feedback geschickt haben. Wir können leider wieder nicht alles vorlesen, aber wir werden jetzt einen Ausschnitt vorlesen. Und wenn wir euer Feedback nicht vorlesen, dann liegt das nicht daran, dass wir euch nicht mögen.
Korrekt. Soll ich den ersten von Isidor vorlesen?
Ja, gerne.
Hallo, da die Frage gestellt wurde, wann kommen wir zu den Menschen? Jetzt die wahre, wichtige Frage. Wann kommen die Zwerge? Hoffe doch vor den kleinen Goblins. Mit ganz vielen Emojis. Also, wann kommen sie?
Wenn ich mich nicht vertue, dann in drei Kapiteln.
Oh. Aber sie
also übernächste Folge.
Und das heißt, in der nächsten kommen die Menschen? Die können doch nicht vor den Menschen kommen.
Warte, lass mich gerade mal überlegen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber Buchfahrer mir wird es bestimmt ins Discord schreiben.
Gut.
Ich glaube, die Menschen kommen tatsächlich erst ein Kapitel später erwähnt.
Tragödie.
Vielleicht kommen die vorher, vielleicht werden die vorher schon mal gespoilert, das kann auch sein.
Gut, dann schrieb Buchfahrer mir im Discord, der Name von Turgons Gattin wird schon erwähnt. Am Ende des düsteren Kapitels 9 von der Verbannung der Noldor, noch vor dem Auftreten der Menschen. Also das heißt, wir wissen, dass die Menschen definitiv frühestens in Kapitel 10 drankommen.
Und ich glaube, sie kommen nicht in Kapitel 10 vor.
Ich sagte ja auch nur frühestens.
Das hier spielt an auf einen Fehler, den ich gemacht habe in der letzten Folge, als wir darüber geredet haben, dass einige Lücken im Stammbaum sind, also wo bestimmt, also dass Frauen zum Beispiel nicht auftauchen, obwohl sie da sein müssen, weil ja Kinder irgendwie entstehen müssen. Und da hatte ich gesagt, dass, wenn ich mich richtig erinnere, wir nicht wissen, wie Turgons Gattin heißt, aber wir wissen, dass sie stirbt. Und wie Bufa mir hier hinweist, erfahren wir in dem Moment, in dem wir erfahren, dass sie stirbt, glaube ich, auch ihren Namen.
Sehr gut. So, und dann magst du die nächsten?
Ja. Nach 8 Folgen Silmaria, oh, ist von Elenmir auf Discord. Nach 8 Folgen Silmaria schaffe ich es endlich, euch Feedback zu hinterlassen und ich muss sagen, ich bin hellauf begeistert. Juhu! Denn obwohl ich das Silmarillion schon öfter gelesen habe, als ich zählen kann, genieße ich es, die Reise durch das erste Zeitalter noch einmal mit euch zu machen und dabei neue Blickwinkel zu entdecken. Ich kann es kaum erwarten, mit euch Beleriand und seine Reiche zu erkunden. Ich hoffe, du meinst damit nicht das Kapitel, weil davor habe ich ehrlich gesagt etwas Angst. Doch wieder erwarten habe ich schon jetzt, bevor die Action beginnt, eine erste Frage bezüglich der Quenya-Namen. Ich war so vermessen zu glauben, ich wüsste die Namen der Mitglieder des aus Finwes Haus. Doch dann habt ihr einige Namen Feanors erwähnt, die mir nicht bekannt waren. Und jetzt frage ich mich, welche seine Söhne alle haben. Ich erwähne die ich weiß nicht, denn ich weiß nicht, ob ihr sie noch erwähnen werdet und ich möchte niemanden spoilern.
Sehr, erstmal ganz großen Lob an Erin hier. Gespoilert wird nicht im Discord. Und jetzt die Antwort.
Genau aus diesem Grund, gespoilert wird nicht, auch nicht in der Nur Spoiler darf nur Tolkien. Darum würde ich, wie ich auch schon im Discord geschrieben habe, vielleicht in einigen Kapiteln mal eine Sonderfolge zu Namen machen, wie die Leute alle heißen, wenn wir sie etwas besser kennen.
Gut, und dann schreibt Kai, der Geschichtenerzähler, einigen vielleicht bekannt vom Mittelerde-Fest, zu den mythologischen Vorlagen. Erstmal einen schönen Gruß an Kai. Ein paar kurze Notizen zu mythologischen Motiven, die ihr in Folge 8 angesprochen habt. Ein von Schwanen gezogenes Boot gibt es in Europa in den verschiedenen Varianten der Sage vom Schwanenretter, etwa in Lohengrin. Schwimmende Inseln sind in der antiken Mythologie mehrfach zu finden. So ist Delos ursprünglich eine schwimmende Insel, damit verbunden die Geschichte von Zeus und Leto. Ebenso die Insel, oh Gott, Aiola? Aioli?
Ich einige uns auf Aioli.
auf der die Herrscher des Windes Aiolis Aiolos. lebt. In der ägyptischen Mythologie ist, oh Gott, schreib's. Oh,
ich Chemnitz, würde sagen Chemnitz. ich würde es jetzt Chemnitz aussprechen.
Eine schwimmende Insel, verborgen mit dem Mythos von Horus. Und schließlich noch der Flug der Adler. Von der griechischen Sage von, oh Gott, Kai, du und den Namen. Genia.
Da es griechisch ist, würde ich sagen, dass Y wird für mich als Ü ausgesprochen auf Deutsch, also Ganymed.
Gibt es verschiedene Versionen. In einer davon verwandelt sich Gott Zeus in einen Adler und er führt in dieser Gestalt den Knaben, wie war das?
Ganymed.
Von der Erde auf den Olymp. Ein beliebtes Bildmotiv in der europäischen Ikonografie. Die für Tolkien interessierte spannendste Geschichte stammt aber wohl aus der Kalevala des Elias Lönnrot. Ein Werk, das Tolkien bekanntlich sehr geschätzt hat. Am Ende des sechsten Gesanges wird auf den alten, mächtigen Zauberer, ja,
Velnemölnen,
ein Anschlag verübt, sodass der ins Meer stürzt und immer weiter hinausgetrieben wird. Am Anfang des siebten Gesangs treibt er seit 8 Tagen und 9 Nächten hilflos im Meer, als ihn ein Adler entdeckt und rettet. Der Adler nimmt den Zauberer auf seinen Rücken, weil der den Vögeln einmal einen großen Dienst erwiesen hat. Dieses Motiv eines Riesenadlers, der spricht und einen alten Zauberer, der einmal den Vögeln geholfen hat, aus Lebensgefahr rettet, darf man wohl ruhig als Inspiration für die entsprechende Stelle im Hobbit und im Herrn der Ringe bezeichnen.
Ja, ganz vielen Dank an Kai über diese Aufklärung. Jetzt wissen wir Bescheid und ich weiß leider nicht mehr, wer die Frage gestellt hat zur letzten Folge, aber du weißt jetzt auch Bescheid, wo du vielleicht das mit der Insel her schon mal gehört hast.
Es scheint ja mehr als genügend Beispiele zu geben.
Ja, also es scheint auf jeden Fall richtig gewesen zu sein, dass das in Mythologie auftaucht. Und es gab noch im Discord, um mal wieder ein bisschen Werbung für Discord zu machen, weil wir das ja nie tun, gab es eine sehr schöne Diskussion zum Thema von Ilúvatars Verhältnis zu Melkor. Die könnt ihr euch gerne da durchlesen, es wäre jetzt zu lang, das alles vorzulesen. Aber es war sehr spannend. Dann das nächste Thema, das, als wir in der letzten Folge aufgezählt hatten, wer alles im Herrn der Ringe vorkommt, welche Charaktere aus Finwes Haus, da haben wir über die eine Stelle gesprochen, wo Finrod erwähnt wird, nämlich dass Gildor sich den Hobbits oder Frodo vorstellt als Gildor Inglorion aus dem Hause Finrods. Und dass das Problem ist, dass Finrod keine Kinder hat und darum Gildor jetzt nicht der Sohn von Finrod sein kann. Also nicht direkt aus seiner nahen Familie stammen kann. Und da hatte zum Beispiel Tim vom Podcast Hör die Ringe geschrieben.
Hallo ihr beiden, von mir eine kurze Anmerkung zu Gildor. Aus Finrods Geschlecht kann natürlich, da Tolkien zwischenzeitlich auch die späteren Finarfin als Finrod bezeichnete, auch diesen meinen, was den Kreis zumindest doch etwas erweitert. Gildor ist aber tatsächlich ein kleines Rätsel. Er nennt sich ja auch Inglorion, also Inglors Sohn. Inglor ist ein früherer Name Finrods, Felagund. Was bei mir immer eher für Verwirrung sorgt, weil Tolkien eigentlich entschieden hat, dass Finrod keine Kinder hat. Das reimt sich. Seine Verbindung zum Haus Finwë bleibt also ein Rätsel. aber er läuft ja auch nicht zufällig in der Nähe Tom Bombadils herum.
Ja, dazu zwei Kommentare. Also wir haben diese Anmerkung öfter bekommen, dass Finrod früher mal der Name von Finarfin war in früheren Versionen des Silmarillions. Und dass das quasi noch so ein Rest ist von dieser früheren Silmarillion-Version. Und da werde ich auch gleich zu was sagen, beziehungsweise ein Zitat vorlesen. Vorher möchte ich noch was anmerken zu dem Namen Inglor, was mir gerade einfällt. Eine kleine Anekdote. Wenn ihr die Sonderfolge zu der Aussprache von Elbisch gehört habt, dann wisst ihr, dass NG ja immer ein Hm ist, wie zum Beispiel in Singen. Und es ist ja nicht Sinken, sondern Singen. Und trotzdem sprechen wir zum Beispiel, hat Tobias gerade gesagt, Inglor. Also er hat quasi Hm gemacht und danach ein G. Und eigentlich müsste das ja Inglor sein. Zumindest so, wenn man den Regeln so ganz strikt folgt und ich gerade keinen Denkfehler mache. Und als ich letztens mit einem Freund das Silmarillion las, viele Grüße an Robert an dieser Stelle, da haben wir uns auch überlegt, ob nicht Fingon eigentlich Fingon heißen müsste. Falls es Leute gibt, die sich noch besser mit Elbisch auskennen, bitte sag mal, ob das stimmt. Also ob Fingon eigentlich Fingon heißt und Inglor eigentlich Inglor. Weil das ist irgendwie, ist relativ schwer auszusprechen, aber vielleicht ist es so richtig. Das zur Anekdote und dann zur Frage, ist Finrod im Herrn der Ringe eigentlich Finarfin? Und da möchte ich gerne ein Zitat vorlesen aus dem Reader's Companion von Hemd und Skull. Das ist ein sehr schönes Buch, was man so als, wie nennt man das denn? Als, was man auch in der Schule in den Schullektüren hatte, so ein Lektüreschlüssel quasi, wo also zu ganz vielen Stellen im Herrn der Ringe Hintergrundinformationen stehen und ein bisschen erklärt wird zur Werksgeschichte und so weiter. Nicht zu wechseln mit dem Reader's Guide, der auch von Hamlet und Skull ist, aber mehr so wie ein Lexikon ist. Und da möchte ich gerne von Seite 103 bis 104 zitieren, und das ist von mir selbst übersetzt auf Deutsch. Als der Herr der Ringe veröffentlicht wurde, war Finrod der Name von Finwes drittem Sohn. Und Finrod hatte einen Sohn namens Inglor Felagund. Einige Zeit später änderte Tolkien den Namen des Sohns von Finwë zu Finarfin und dessen Sohn wurde Finrod Felagund. Um die Konsistenz zu wahren, änderte Tolkien in der zweiten Auflage des Herrn der Ringe von 1965 die Beschreibung von Galadriel am Anfang des Anhang B von Schwester von Felagund aus dem Haus Finrods zur Schwester von Finrod Felagund und im Anhang F Frau Galadriel aus dem königlichen Haus Finrods, Vater von Felagund, zu Frau Galadriel aus dem königlichen Haus Finarfins. Dennoch liest Tolkien Haus Finrods unverändert im Kapitel Dreimann hoch. Das ist die Stelle, über die wir gerade reden. Und jetzt lasse ich ein bisschen aus vom Zitat wegen Spoilern. Tolkien mag sich Gildor als einen der Söhne von Finrod Felagunds Brüdern vorgestellt haben oder er hat einfach einen Namen benutzt, die in der Situation passten. Oder er meinte die Phrase aus dem Haus von, als jemand eng verbunden mit der Familie von Finrod, ein Mitglied des Haushalts. Soweit von Hammond und Skull. Und diese letzte Möglichkeit hatte ich aber letztes Mal schon angesprochen. Also es ist ein bisschen kompliziert, weil Tolkien eben, wie wir auch schon gesagt haben, häufig Namen ändert. Und wir hier auch nicht ganz wissen, ob Tolkien da einen Fehler gemacht hat oder ob das extra so ist. Und dafür gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Und meine Lieblingstheorie, die jetzt da nicht im Zitat drin vorkam, war, dass, die habe ich glaube ich letztes Mal auch gesagt, dass Finrod halt einfach der beste Charakter ist, vielleicht auch Tolkiens Lieblingscharakter und darum im dritten Zeitalter noch bekannt ist im Gegensatz zu seinem Vater und deshalb Gildor sich auch vorstellt als mit Finrod verwandt, weil die Hobbits oder zumindest Frodo vielleicht von Finrod schon mal gehört hat, von den anderen aber nicht. Das ist aber nur meine eigene kleine Theorie, also da die müsst ihr nicht glauben, mein eigener kleiner Headcanon.
Sehr schön. War es das dann mit dem Feedback oder?
Das war's.
Dann steht hier Wiederholung des Haus Finwes im Pad.
Davor steht noch Abstand zwischen den Folgen.
Ach so, ja.
Das haben auch einige Leute geschrieben und schreiben es immer wieder. Könnt ihr nicht den Abstand zwischen den Folgen verkürzen, als zum Beispiel zweimal im Monat eine Folge machen? Und das wird leider nicht möglich sein, weil wir beide so unfassbar viel zu tun haben, dass es nicht dazu kommen wird. Also die Folge muss ja vorbereitet werden. Also zum Beispiel in der jetzigen Folge habe ich, glaube ich, 4 Stunden vorbereitet und dann muss Tobias das Kapitel lesen und sich auch Fragen ausdenken und auch sich auch vorbereiten und das Ganze auch noch schneiden hinterher. Und das ist halt einfach leider nicht öfter möglich. Aber es sollen jetzt regelmäßig Wiederholungsfolgen kommen. Ich hatte ja letzte Woche? Ja. Am Sonntag kam die ganz kurze 5-Minuten-Folge, wo ich gehört habe, dass sich einige schon gefreut haben, dass die neue Folge kam, und dann war es eine tiefe Enttäuschung. Aber solche Folgen sollen jetzt kürzer kommen, öfter kommen, damit ihr nicht alles wieder vergesst.
Und wenn wir es natürlich zeitlich mal irgendwann schaffen, vielleicht mal doch ausnahmsweise 2 Folgen in einem Monat zu machen, dann würden wir das natürlich machen. Aber stellt euch erstmal nicht darauf ein.
Genau.
So, jetzt aber die Wiederholung des Haus Finnwes.
Genau, Tobias, ich hoffe, du hast deinen Stammbaum gelernt.
Eben schon die Bücher-App öffnen.
Entschuldigung.
Ja, alles gut, alles gut. Soll ich jetzt vorlesen, oder? Ich meine, du kennst sie doch auswendig.
Ich meine es, ich behaupte es. Ich hatte ja gesagt, es ist sinnvoll, wenn man das Haus Finnwe auswendig kennt, und darum jetzt eine kleine Wiederholung davon. Also, wir haben Finnwe. Finnwe hat 2 Frauen, das werden wir heute auch nochmal im Kapitel hören, beziehungsweise ihr habt es gelesen. 2 Frauen, nämlich Miril und Indis. Miril hat 1 Sohn namens, wie heißt der, Tobias?
Feanor. Feanor.
Richtig, und wie viele Söhne hat Feanor?
7.
Und wie heißen die?
Mardros, Maglor, Kelegorm, Caranthir, Kurufin, Amrod und Amras.
Richtig, das hast du doch gerade nicht abgelesen, oder?
Nein, ich habe das natürlich auswendig gelernt.
Sehr gut, dafür gibt's ein Fleißsternchen. So, dann Indis. Mit Indis hat Finnwe 2 Söhne, nämlich?
Fingolfin und Finafin.
Und wie heißen die Kinder von Fingolfin?
Fingon, Turgon, Eradel.
Arethel.
Entschuldigung, Arethel.
Genau. Und wie heißen die Kinder von Finafin?
Finrod, Erodret, Angrod, Egnor und Galadriel.
Ja, du hast das Orodret hast du ausgesprochen, wieder die Truppen von den Rohirrim, aber sonst.
Ey, komm, du hast nicht gesagt, dass ich sie stilistisch schon beim 2. Mal auch auswendig wissen muss. Ich übe noch. Bis zum Ende kann ich die Namen.
Sehr gut. Also, das war das Haus von Finnwe. Und heute werden wir erfahren, was alles so abgeht im Haus von Finnwe.
Ja, ziemlich viel, ziemlich viel. Wie gesagt, Daily Soap.
Sowas von. Okay, wollen wir anfangen mit dem ersten Kapitel?
It's your stage.
Okay. Von Feanor und der Loskettung Melkors ist das
6.
Sechste Kapitel der Quinta Silmarillion. Wer kommt dann vor? Es kommen Elben vor, es kommen die Valar vor und es kommt Melkor vor. Wo befinden wir uns? Wir sind immer noch in Valinor. Wann? Immer noch in den Jahren der Bäume. Es gibt immer noch keine Sonne. Und was passiert? Es passiert sehr viel.
Ich würde sagen, gib am besten einfach mal den wie beim letzten Mal, so den absoluten Ultraschnelldurchlauf. Weil ansonsten, deine Reihenfolge ist ja immer anders als das, was ich mir in Fragen notiert habe. Und dann würde ich ja immer in die reingrätschen, in die ausführliche Zusammenfassung.
Okay, also kurz Zusammenfassung. Die Noldor, Vanya und Teleri wohnen jetzt in Valinor und tun da allerlei lustige Dinge. Also sie sind künstlerisch tätig, sie schmieden und sie bauen Kristalle ab und sie schaffen auch selber Kristalle. Und dann passiert etwas sehr Wichtiges, nämlich Feanor wird geboren. Und Feanor, wenn ihr euch irgendeinen Namen merken müsst, dann auf jeden Fall Feanor, weil Feanor ist der krasse Typ. Feanor heiratet nach dem Tod von Finnwes Mutter eine 2. Frau, nämlich Indis, und bekommt mit ihr nochmal 2 Söhne. Und das findet Feanor gar nicht toll. Und nachdem Melkor aus dem Gefängnis entlassen wurde und von Manwe begnadigt wurde und sich unter die Elben gemischt hat und dort angefangen hat, allerlei Fake News zu streuen, bricht quasi ein Familienzwist in dieser Patchwork-Familie aus. Und Feanor hat Krach mit Fingolfin und daraus ergibt sich nichts Gutes. Das ist die Kurzzusammenfassung.
Sehr gut. Habe ich nichts dran auszusetzen.
Wunderschön.
Gut, kommen wir zur Analyse und zur weiteren. Ich würde sagen, fang einfach mal an und ich grätsche immer wieder dazwischen, wenn ich was auf meiner Liste finde, was passt.
Wie gesagt, die Elben, zumindest die Noldor, Vanya und Teleri, sind in Valinor. Das hatten wir ja in den letzten Kapiteln gehört. Und Melkor ist im Gefängnis, nachdem er von den Valar niedergerungen wurde. Und diese Zeit wird als Mittag des Segensreichs bezeichnet. Also quasi die Hochphase von Valinor.
Und geht echt verdammt lange.
Ja. schon mehrere tausend Jahre.
Genau, immerhin drei Alter lang.
Ja, was auch immer ein Alter ist, ne?
Ja, ja. Aber das ist die Strafe, die Melkor ja absitzen muss.
Genau. Und man kann sich auch angucken, wie lang das tatsächlich ist in Jahren. Also gibt es Familie-Zeittafel von Tolkien zum Beispiel in Natur und Wesen von Mittelerde, wo die ersten 120 Seiten ausschließlich aus diesen Zeittafeln bestehen. Es sind schon mehrere tausend Jahre, also mehrere tausend Jahre der Bäume. Also es ist schon eine lange Zeit. So, in dieser Zeit wuchsen die Elder zu ihrer ganzen Größe an Körper wie ein Geist heran und die Nolde erfanden immer neue Künste und Wissenschaften und unter vergnügten Arbeiten gingen die langen Jahre hin und viele neue und herrliche Dinge wurden geschaffen. Die Nolde sind auf ihrer, und die Elder allgemein sind auf ihrer Hochphase und sie erfinden unter anderem die Schrift, was sehr erstaunlich ist, denn Schrift ist sehr kompliziert. Und zwar die erste Schrift wird von Rumil erfunden und was es damit auf sich hat, das werden wir später noch besprechen.
Aber es steht ja auch drin irgendwie, dass sie mit Tusch, also wird ja nicht nur in den Sand gemalt, beziehungsweise gekritzt oder in Steine, sondern es kam ja auch irgendjemand auf die Idee, Tusche und Papier zu verwenden. Und da war es meine erste Überlegung, woher kommt auf einmal die Tusche und woher das Papier?
Ja, die hatten eben sehr wenig zu tun, ne? Die hatten keine Arbeit und lebten im Paradies. Da kann man schon mal ein bisschen Tusche erfinden, also nachdem man schon die Schrift erfunden hat. Vielleicht hatten sie ja schon vorher Tusche, weil sie irgendwie was gemalt haben.
Ja, aber es ist ja auch nachgewiesen, dass wenn Menschen komplett glücklich und zufrieden sind und sich sind, dann erfinden sie ja auch nichts mehr. Darum ist ja der Wunsch nach irgendwie allen sollen glücklich und zufrieden sein. Der Wunsch für das Allgemeinwohl gehalten wird, also im Umkehrschluss aber eigentlich gar nicht ist, weil nur weil zum Beispiel Menschen faul sind, so wie ich, dann programmieren sie halt eben etwas, das die Arbeit abnimmt und erfindet man das Rad oder ähnliches. Das heißt, es kann gar nicht so das Paradies gewesen sein, wenn nicht andere Leute halt den Drang verspürt haben, an der aktuellen Situation etwas zu ändern. Und wenn es nur das Schreiben ist.
Ich glaube, das ist bei den Elben etwas anders, weil die sind einfach von Natur aus darauf ausgelegt, quasi Langeweile doof zu finden, also immer irgendwas tun zu müssen. Und von daher erschaffen sie quasi Dinge um des Erschaffens willen, würde ich jetzt mal annehmen.
Okay. Ja, meine ich ja. Also das würde der Mensch ja auch tun, wenn ihm langweilig ist. Und also nicht jeder, ich kenne Personen, die können auch sehr gut irgendwie auf dem Sofa nichts tun, aber der Grundgedanke, warum es ja so weit gebracht haben, ist ja der, dass es Herausforderungen gab, wo man unzufrieden mit der Situation war und dann einfach mal experimentiert hat. Also sind die Elben vielleicht doch gar nicht so weit weg von den Menschen, wie man denkt.
Das sowieso nicht. Sie können ja auch Kinder zusammenkriegen.
Stimmt. Ich überlege schon eigentlich, wenn ein Pferd und ein Esel ein Zeugen, dann hat das ja auch so einen besonderen Namen. Gibt es eigentlich auch so einen Namen für Elben-Menschkinder?
Ja, und du kennst ihn sogar.
Helf mir auf die Sprünge.
Halbelben.
Das ist ja langweilig.
Du kannst ja auch gerne Maulelben nennen. Es gibt doch, wie ist das nochmal, Maulesel sind, es gibt doch einen Unterschied, ob die Mutter ein Pferd ist oder die Mutter ein Esel. Da gibt es doch noch zwei verschiedene Begriffe. Egal.
Also ein Maulesel hat ein Pferdehengst und eine Eselstute.
Okay. Und was ist das andere Wort?
Keine Ahnung. Okay. Maultier. Maultier ist das andere Wort.
Okay, ist auch nicht besonders kreativ.
Nein. Okay, kommen wir mal von den Maultieren.
Zu Fëanor. Natürliche Weiterleitung. Also wie gesagt, Fëanor wird geboren und das ist sehr besonders, denn Fëanor, wie wir erfahren werden, ist erstmal der krasseste der Noldor oder der Elben allgemein. Also er kann alles, er tut alles, er ist sehr aufbrausend und so weiter. Und das ist ja auch schon vor seiner Geburt, denn während sie schwanger ist, verzehrt seine Mutter sich an Geist und Körper. Und das führt dann dazu, dass sie nach der Geburt sagt, nie mehr werde ich ein Kind tragen, der meine Kraft, die vieler Kinderleben hätte nähren können, ist ganz in Fëanor geflossen. Und Finwë ist sehr traurig darüber, dass seine Frau so dahin sieht und versucht dann Heilung für sie zu finden. Und bittet Manwë um Rat und der empfiehlt, dass Miriel doch zu Irmo in Lorien gehen soll, um dort gepflegt zu werden. Erinnerung, Lorien ist nicht Lothlorien aus dem Herrn der Ringe, sondern das Lorien in Valinor, nur falls ihr es vergessen habt. Und Miriel legt sich dort in Lorien zum Schlafen und stirbt dann einen elbischen Tod, das heißt ihr Geist geht in Mandos Hallen. Und darüber ist Finwë sehr tief betrübt. Und das ist auch eine besondere Sache. Also, soweit ich weiß, gibt es das nur einmal, dass sich eben in Valinor jemand hinlegt und sagt, ich sterbe jetzt. Und dann stirbt sie. Natürlich ist das nicht so ganz ihre eigene Entscheidung, weil sie ja sehr krank war. Bevor sie stirbt, geht sie noch Tolkiens liebsten Hobby nach, nämlich Foreshadowing. Und zwar sagt sie da, wahrhaftig ist es ein Unglück, dass sie jetzt nach Lorien geht. Und ich wollte weinen, wenn ich nicht so müde wäre. Doch gib mir keine Schuld an all dem und an nichts, was später kommen mag. Und damit weist sie gleich mal die Schuld für all das Desaster, das wir im nächsten Kapitel lesen werden. Weist sie von sich und sagt zu Finwë, das ist nicht meine Schuld. Fëanor wächst jetzt heran und Finwë mag seinen Sohn sehr gerne und kümmert sich sehr viel um ihn. Und Fëanor braucht anscheinend auch sehr viel, ich weiß nicht, ob er viel Aufmerksamkeit braucht, aber auf jeden Fall ist er schwer zu handeln.
Klassisches Einzelkindsproblem.
Ja.
Und dann auch noch alleinerziehender Vater. Mit Stiefmutter. Oh Gott.
Oh Gott, oh
und,
Gott.
Und da sind wir im Daily Soap Drehbuch.
Genau. Fëanor tut jetzt ganz viele Sachen. Er erfindet zum Beispiel eine neue Schrift, nämlich die Tengwar, über die wir gleich sprechen werden. Dann findet er heraus, wie man künstliche Gemmen herstellen kann. Wir hatten ja im letzten Kapitel, war das glaube ich, dass die Elben herausgefunden haben, dass es diese Edelsteine gibt und die sie dann überall an den Strand gestreut haben und so weiter. Und jetzt findet Fëanor eben heraus, wie man die künstlich herstellen kann. Das wird gleich wichtig werden. Dann heiratet er Nerdanel und von ihrem Vater Matan, einem Schmied, lernt er sehr viele Dinge. Und sie haben die 7 Söhne, die wir eben aufgezählt haben. Dann heiratet Finwë, seine zweite Frau, Indis, eine Vanya. Und sie bekommen eben 2 Kinder, nämlich Fingolfin und Finarfin. Und Fëanor mag Indis und ihre Söhne überhaupt nicht. Es gibt da einige Reibereien und gleich wieder ein Foreshadowing, nämlich Tolkien stellt ja so in den Raum oder lässt die Elben in den Raum stellen, dass es vielleicht am Finwës schlechtem Verhalten als Vater gelegen hat, dass es alles so gekommen ist. Tobias, magst du das vorlesen?
In jenen unglücklichen Ereignissen, die später eintraten und bei denen Fëanor, der Anführer war, sahen viele eine Folge dieses Bruchs im Hause Finwës. Sie urteilten, wenn Finwë seinen Verlust ertragen hätte und zufrieden gewesen wäre, seinen gewaltigen Sohn großzuziehen, so hätte es mit Fëanor eine andere Wendung genommen und großes Unheil wäre vermieden worden. Denn der Kummer und der Streit im Hause Finwës blieben im Gedächtnis der Noldor eingegraben.
Das könnt ihr euch merken, dieses Zitat. Und da können wir vielleicht in ein paar Kapiteln mal darüber sprechen, ob vielleicht Finwë an allem einfach schuld ist. So, also wir haben die Situation, Patchwork-Familie, Fëanor ist sehr unglücklich in der Konstellation. Und jetzt passiert das nächste große Übel, nämlich Melkor wird nach 3 Altern aus dem Gefängnis geholt. Und vor die Valar geführt. Und Melkor hasst die Valar und die Elben immer noch. Und er sieht all ihre Schätze und was sie alles Tolles machen und denkt sich, oh, das will ich auch. Aber er verschleiert seine Gedanken und fleht Manwë um Gnade an und verspricht, sich zu bessern und allen zu helfen und ein netter Nachbar zu sein und so weiter.
Schon ziemlicher Arschkriecher.
Mit Absichten. Manwë gewährt ihm dann Gnade. Und warum er das tut, darüber werden wir gleich noch ein bisschen sprechen. Und zunächst muss Melkor dann in Valmar bleiben, aber ist nicht im Gefängnis. Und Melkor tut sehr nett, besonders mit den Elben. Und bald darf er sich dann auch frei bewegen und tun lassen, was er möchte. Obwohl Ulmo und Hulkas immer noch sehr skeptisch sind über sein Verhalten. Und Melkor beschäftigt sich dann vor allem mit dem Noldor und bringt ihnen ganz viele Sachen bei. Und behauptet auch später, dass er Fëanor in seinen größten Errungenschaften angeleitet hätte. Aber das stimmt nicht, wie wir erfahren. Und das ist das Kapitel.
Genau, ich habe mir noch ein paar Sachen rausgeschrieben.
Okay.
Zum einen kommt jetzt auch erstmalig der Name Morgoth für Melkor zur Sprache. Ja. Und was ich finde, was man in diesem Kapitel wunderbar gesehen hat, ist, oder nicht gesehen, sondern beschrieben bekommen, ist die für mich bisher noch nicht ganz nachvollziehbare Geschicklichkeit Melkors. Also ich habe es gerade schon gesagt, dieses Arschkriechen, dieses Schleim. Und es gibt einen Punkt, da weiß ich nicht, ob das in Anführungszeichen nur eine misslungene Übersetzung ist oder ob Tolkien das so geschrieben hat. Es wird nämlich immer von Neid gesprochen. Mhm. Neid ist aber nach meiner Definition oder nach meiner Interpretation des Wortes Neid der falsche Begriff. Es müsste eigentlich Missgunst sein, weil ich kann dich jetzt beneiden, dass du diesen ultra leckeren Blumenwiesentee hast, aber ich missgönne ihn dir nicht. Wohingegen er in dem einen vom Neid spricht, im ersten Teil des Satzes, und dann im zweiten Teil, dass er sie hasst dafür. Und das ist eigentlich Missgunst und nicht Neid. Das wäre meine Frage, ob du mal gucken könntest, wie es gerade im Englischen tituliert wird, ob das oder ob es im Englischen da überhaupt einen größeren Unterschied gibt wie in der deutschen Sprache.
Ich schaue gerade. Ich muss aber sagen, dass für mich diesen Unterschied zwischen Neid und Missgunst jetzt nicht gibt. Also ich kann ihn nachvollziehen, dass du den hast, aber ich würde den jetzt in meinem Sprachgebrauch nicht machen. Also ich würde sagen, jemand, der neidisch ist, missgünstet auch.
Also da muss ich dir leider komplett widersprechen, weil wie gesagt, Neid, finde ich, ist im Grundkern erstmal überhaupt nichts Negatives. Also ich kann durchaus neidisch sein, dass blubsbla passiert, aber eine Missgunst, ich missgönne es dir, das impliziert den Neid, setzt es aber noch auf eine negativen Schiene, indem es halt hergeht und sagt, ich bin nicht nur neidisch, dass du diesen Tee hast, sondern ich missgönne dir sogar diesen Tee, wo ich dir bei sage, Neid, ich nur neidisch bin, aber ich schön finde, dass wenigstens du ihn trinken kannst, um mal bei diesem fiktiven Beispiel zu bleiben.
Ja, ich glaube, dass es da einen Unterschied für dich gibt. Für mich gibt es den nicht. Also für mich sind beide Wörter synonym und damit müssen wir jetzt wohl leben.
Also die nach dem Meyers Konversationslexikon definiert Missgunst als das Unbehagen darüber, dass ein anderer ein Gut besitzt, bloß weil er es besitzt und ohne dass man wie beim Neid selbst danach verlangt. Und das rede ich jetzt nicht nur vom Gut besitzt ist natürlich jetzt erstmal ein Gegenstand, kann man, finde ich, aber auch durchaus auf Eigenschaften und Ähnliches adaptieren.
Ich werde jetzt mit dir keine Diskussion über Semantik führen und wie Wortbedeutungen zustande kommen. Nur so viel sei gesagt, wenn man so Definition von Begrifflichkeiten schreibt für Wörterbücher, dann macht man das ja aus Daten über Sprachgebrauch heraus, denn Bedeutung ist eigentlich nur Gebrauch. Also wenn ich Neid und Missgunst gleich bedeute, gleich gebrauche, in gleichen Kontexten und ganz viele andere Leute das auch machen, dann bedeuten die beiden Wörter quasi das Gleiche. Und wenn du die in unterschiedlichen Kontexten gebrauchst und ganz viele Leute machen das auch, dann gibt es da einen Unterschied. Und dann haben wir eben einen Split in der Sprechergemeinschaft. Und da das keine Fachwörter sind, die du mit Fachdefinitionen definieren kannst, haben die quasi keine festgelegte Bedeutung, weil das so nicht funktioniert mit der Wortbedeutung. Also Wörter bedeuten, was sie bedeuten und nicht, was sie eigentlich bedeuten, um das mal ganz verkürzt zu sagen. Also wie gesagt, ich glaube dir vollkommen, dass du den Unterschied siehst und dass dich das stört. Wie ich gerade herausgefunden habe, gibt es das Wort Missgunst kein einziges Mal in der deutschen Silmarillion-Übersetzung. Also anscheinend ist Kriege auf meiner Seite, wenn es um die Bedeutung von Neid und Missgunst geht. Was aber nicht bedeutet, dass deine Interpretation nicht valide ist und nicht richtig und falsch oder was auch immer. Genauso wie meine falsch ist.
Gut, zur Kriegübersetzung kann ich nur das überaus interessante Interview mit mir und Lisa Kuppler empfehlen, das im Tollcast erschienen ist. Da geht sie auch nochmal auf die Werken von Kriege ein. Sie hat das ja im Nachgang alles einmal bearbeitet. Und danach sehe selbst ich die Kriegeübersetzung, der eigentlich immer das Kriegewerk sehr hoch gehalten hat, die Ausgabe ein wenig anders.
Gut, dass du mich dran erinnerst hast. Ich habe dies auch noch nicht gehört.
Ja, weil sie zum Zeitpunkt jetzt, wo wir es aufnehmen, noch nicht rausgekommen ist. Aber bis diese Folge raus ist, ist die andere Folge rausgekommen, weil die wartet nur noch auf die Veröffentlichung.
Und ich habe auch vergessen, dir Fragen zu schicken, fällt mir gerade ein. Oh nein, meine Chance vertan.
Tja, kommt mit Sicherheit nochmal. Kommen wir mal zurück zum
Eigentlichen. Ich wollte noch eine Frage beantworten, was da im Englischen steht.
Ja.
Ich lese es einfach mal auf Englisch vor. Also als Melkor vor die Vala geführt wird, steht da, then he looked upon their glory and their bliss and envy was in his heart. Also steht envy, aber ich glaube, mir fällt auch gar kein anderes Wort für Neid oder Missgunst ein als Envy. Also kein Wort, das man so gebräuchlich benutzt. Von daher würde ich sagen, es bedeutet beides.
Gut, ansonsten zeigt es auch, fand ich erstmal ganz losgelöst, dass Melkor ein ziemlich verzerrtes und verklärtes Weltbild hat, weil irgendwie sind ja die Eldar schuld, dass er gefangen genommen wurde, also dass die Valar ihn überhaupt dann angegriffen haben, wo ich mir dachte, so Alter, du hast sie doch aufgehetzt.
Ja, das, ich glaube, das Weltbild muss Melkor doch haben, weil
ja, aber das hat gerade so tagesaktuelle Überschneidung, dass ich echt, als ich das Kapitel las, dachte so, wie blöd kann man sein? Ach so, warte mal, so weit hergeholt ist das ja gar nicht.
Ja, wenn Tolkien immer gesagt hat, er schreibt keine Allegorien, vielleicht.
Ja, das hätte man ihm dann vielleicht, dann hätte man der anderen Person auch mal sagen müssen. Und was ich finde, ich suche gerade die Stelle. Christopher hat es, finde ich, sehr gut geschafft, mit Cliffhangern zu enden.
Ja.
Ich suche nur gerade eben, ich glaube, es ist tatsächlich, ja, ich bin zu weit, ich muss ja Kapitel 6, das ist 7, wo fängt der Satz? Also es geht auf jeden Fall um Fëanor. Hilfe und Rat hat er von keinem je erbeten, der in Arman lebte, ob groß oder klein. Nur von der klugen Nardanel, seiner Gemahlin, und auch von ihr nur für kurze Zeit. Stirbt sie, tötet er sie, hört er auf einmal nicht auf sie? Wird
ja,
das noch aufgelöst? Wird es noch aufgelöst? Oder?
Ich bin mir gerade wieder mal nicht ganz sicher, ob im veröffentlichten Silmarillion das aufgelöst wird. Es kann sein. Aber sie haben dann Ehekrach, also sie reden quasi, sie leben sich auseinander, wie man so sagt.
Doch, stimmt, so war das. Okay, dann bezieht sich das darauf. Ich dachte so, wer weiß, vielleicht. Gut, ansonsten, wie gesagt, Fern oder Feuergeist, Daily Soap Drehbuch, Neid oder eher Missgunst, Melkor, der alte Schleimer, sehr geschickt, ne, und ein schöner Cliffhanger. Das war es zumindest bei mir für dieses Kapitel an Fragen, die ich mir notiert habe.
Wunderbar. Wollen wir dann zum nächsten Kapitel kommen, wo alles noch schlimmer wird?
Von den Silmaril und der Unruhe der Noldor.
Also, wer kommt vor? Immer noch die Elben, Valar und Melkor. Wo sind wir? Immer noch in Valinor. Wann sind wir? Immer noch in den Jahren der Bäume. Und was passiert? Kurz zusammengefasst, Fëanor erschafft die Silmaril. Das ist sehr wichtig, dass die Silmaril erschaffen werden, denn die Silmaril sind das, wo es in der ganzen Quenta Silmarillion und im ganzen Silmarillion drum geht. Es geht um die Silmaril und darüber werden wir gleich noch ein bisschen mehr sprechen. Melkor will die Silmaril haben, Fëanor hütet die Silmaril aber sehr, sehr stark und Melkor streut dann mehrere Lügen unter den Elben, nämlich einmal, dass die Valar sie gefangen halten würden, weil sie nicht möchten, dass die Elben große Reiche in Mittelerde haben, weil die Valar sie beherrschen wollen, und dann, dass die Valar die Elben gefangen halten, damit die Menschen sich ausbreiten können. Und viele Elben glauben das und Fëanor ist sehr angetan von dieser Idee, große Reiche zu haben. Und unter anderem bekommt Fëanor auch die Lüge erzählt, dass Fingolfin und Finarfin, seine Halbbrüder, ihm seine Stelle und seine Macht entreißen wollen. Und es kommt dann zu einer Situation, wo Fëanor seinen Bruder Fingolfin mit einer Waffe bedroht. Und das geht natürlich nicht, denn wir sind im Paradies und im Paradies sollte niemand
Niemand hat die Absicht, eine Waffe zu backen.
Waffeln in Valinor. Genau, es kommt zu dieser Situation und dann finden die Valar heraus, dass Melkor all diese Lügen verbreitet. Und sie suchen nach ihm, aber Melkor ist schon verschwunden und geflohen. Und Fëanor wird für 12 Jahre aus Tirion verbannt.
Entschuldigung, wenn ich da schon mal einhake. Ich fand das verdammt kurz dafür, dass es bisher immer irgendwie 3 Alter, Jahrtausende und Co. geht. 12 Jahre war nicht echt human.
Es sind ja valinorische Jahre, also es ist ja länger. Wie ist das nochmal? Ein valinorisches Jahr ist 12 oder 100? Was auch immer. Also es ist mehr als ein Sonnenjahr, aber immer noch, ja, es klingt relativ kurz, so im Vergleich zu, was die Leute sonst erleben. Also Fëanor und seine Familie gehen dann ins Exil und Fingolfin regiert die Noldor in Tirion und damit ist ja quasi Melkors Lüge wahr geworden, dass Fingolfin jetzt Fëanors Platz eingenommen hat. Und Melkor ist ja geflohen, kommt aber dann zu Fëanors Tür und versucht ihn dazu zu gewinnen für seine Pläne. Aber Fëanor enttarnt ihn und beleidigt ihn mit der besten Beleidigung im Silmarillion und daraufhin flüchtet Melkor.
Also sehr interessant. Ich hätte das nämlich eigentlich eher so interpretiert, dass Melkor ein wenig über das Ziel hinausschießt.
Genau, tut er auch.
Ja, ganz kurz nochmal hier wegen. Da gibt's einen großen Dank an unseren Haus- und Hofkomponisten Erik, der trotz seines Urlaubs und irgendwie 10 Minuten vor, oder gefühlt 10 Minuten vor der Sendung, von mir einen Anruf erhielt, und sich bereit erklärt hatte, immer wenn wir jetzt das Wort Silmaril sagen, diesen Sound hören. Weil ich glaube, es wird nämlich tragisch. Was mit diesem Silmaril?
Es wird sehr tragisch. Vor allem in den nächsten beiden Kapiteln wird es sehr, sehr, sehr tragisch. Aber gerade sind wir doch quasi in der Ruhe vor dem Sturm.
Wobei, wir sind ja auch schon wieder am Ende des Zeitalters der, na wie war das? Wir sind schon am Abend von Valinor.
Genau, weil jetzt alles den Bach runtergeht. Also Fëanor will das Licht der zwei Bäume bewahren. Wir erinnern uns daran, die zwei Bäume stehen in Valinor und leuchten. Und er erschafft deshalb die Silmaril. Okay. Also die Silmaril erscheinen wie Edelsteine. Oh Mann. Ich werde jetzt versuchen, das Wort zu vermeiden.
Welches Wort möchtest du vermeiden?
Also die
Klunker.
Silmaril.
Sag doch einfach die drei Klunker vom Fëanor.
Die drei Klunker von Fëanor erscheinen wie Edelsteine und es ist auch unklar, woraus sie bestehen. Aber das Wichtige ist, dass sie das Licht der Bäume in sich drin haben und daher leuchten sie auch aus eigener Kraft. Und dann die Frage an dich, Tobias, erinnert dich das an was? Ein Stein, der von selber leuchtet in der Dunkelheit?
Naja, also man könnte sagen, der Arkenstein, der hat ja auch so ein Glimmern und Leuchten. Ich weiß aber nicht, ob du darauf hinaus möchtest. Ich hake auf jeden Fall schon mal ein, damit du hoffentlich die Frage vergisst, weil es mit Sicherheit falsch beantwortet ist, dass er das Licht beider Bäume mischt. Und zwar ein war eher silbern und das andere golden. Und ich mich jetzt gefragt habe, welche Farbe hat dann jetzt das Licht von Fëanors Klunkern?
Erstens, die Frage war richtig beantwortet. Zweitens,
Warte.
Erstmal zu. Nein, es gibt eine Einschränkung zum Halleluja, okay? Also. Aber mit der Farbe, da musst du dir wohl zwar eine goldene und eine silberne Lampe kaufen und das Licht mischen und dann gucken, wie das aussieht.
Okay.
Dann, ich bin leider nicht so gut in Lichtfarbenlehre.
Dann schieß los. Der Arkenstein ist nur halb richtig.
Genau, du erinnerst dich vermutlich an die Verfilmung von Peter Jackson, wo der Arkenstein so schön leuchtet. Das ist im Buch nicht ganz so. Also es ist eigentlich eine Erfindung von Peter Jackson. Vielleicht, weil er damit anspielen will, dass das ein Silmaril ist. Aber dazu kommen wir erst später. Und dann werden wir ausführlich über Peter Jackson reden und was er im Hobbit alles aus dem Silmarillion verbraten hat, ohne es zu verbraten.
Okay, ich dachte immer, die Steine wären wesentlich kleiner, weil sie sollen ja schließlich in eine Krone passen.
Naja, aber Melkor ist sehr groß, ne?
Aber sie waren doch in Fëanors Krone, oder nicht? Auf Fëanors Haupt waren die drei.
Naja, aber vielleicht. Vielleicht. Also die Elben sind ja schon, ich glaube, die sind schon alle so mittel, schon so 1,90. Also.
Ja, aber selbst, also wenn ich mir überlege, ich meine, ich bin nicht ganz 1,90. Aber drei von diesen Teilen, wenn ich jetzt mal den Peter Jackson-Film nehmen würde und das tatsächlich als einer von Fëanors Klunkern betrachte. Dann wäre das aber ein echt extrem dicken Schädel, den ich bräuchte, um drei davon an meinen Kopf zu packen. Aber wie gesagt, lass uns dann darüber reden.
Du streitest ab, dass Fëanor diesen dicken Schädel hat? Wirklich? Nachdem du das Kapitel gelesen hast?
Naja, es gibt den inneren dicken Schädel und es gibt den äußeren dicken Schädel. Über den inneren brauchen wir beide nicht zu reden. Der steht absolut außer Frage.
Also es kommt später im Silmarillion vor, dass man einen Silmaril bequem in der Hand halten kann als ausgewachsener Mann. Von daher könntest du dir überlegen, wie groß die sind.
Ja, also. Wir schauen einfach mal.
Okay, jetzt ein Zitat. Alle, die in Aman wohnten, waren voll Staunens und Entzücken über Fëanors Werk und war da weiter die Silmaril.
Entschuldigung, ich war so mit Lesen beschäftigt.
Auf das Vordank. Wir werden so viele Kommentare kriegen. Mach dieses schreckliche Ding aus. Aber es ist wunderschön. Auf das fortan kein sterblicher Leib, noch unreine Hand, noch irgendetwas vom bösen Willen sie berühren konnte, sondern verbrannte und verdorrte und Mandos verkündete, dass die Geschichte von Ada von Land, Meer und Luft in ihnen beschlossen läge. Bitte merkt euch dieses Zitat, streicht euch an im Buch, wenn ihr sowas tut. Und denkt daran, wie die kommenden Kapitel.
Man streicht nichts in Büchern an.
Möchtest du wissen, wie mein Silmarillion-Exemplar aussieht?
Ich weiß, wie dein Silmarillion-Exemplar aussieht.
Weißt du, wie alle meine Bücher aussehen? Genau so.
Skandalös.
Bücher müssen so aussehen, als ob sie schon mal gelesen wären.
Ja, es gibt einen Unterschied zwischen einem Ausmalbuch und Büchern, die aussehen, als ob man sie schon mal gelesen hat. Ich werde auf jeden Fall, wenn du hier zu Besuch bist, wirst du vorher von Annika auf Buntstifte und sonstige Sachen abgetastet, bevor du in die Bibliothek gehst.
Ein Buntstift? Also ich benutze Textmarker, ja bitte.
Gut.
Also, merkt euch dieses Zitat, denn daran können wir uns ständig wieder erinnern, wenn wir die nächsten Kapitel lesen. Melkor begehrt jetzt die Silmaril zu besitzen. Und er möchte deshalb, wie ich eben schon gesagt habe, die Freundschaft zwischen den Elben und den Valern zerstören. Und besonders Feor möchte zerstören und deshalb sät er deine Fake News. Zum Beispiel, kannst du das Zitat vorlesen, Tobias?
Gesichter beschwor er herauf in den Herzen von großen Reichen, wo sie nach eigenem Willen frei und mächtig im Osten regiert haben könnten. Und schon liefen Gerüchte um die Valar, hätten aus Eifersucht die Elder nach Aman geholt, aus Furcht die Schönheit der Quendi und die Schöpferkraft, die ihn Ilúvatar vererbte, mochten zu groß werden, als dass die Valar sie beherrschen konnten. Wenn sich die Elben über die weiten Lande der Welt hin vermehrten und verbreiteten.
Das ist die erste Lüge. Und die zweite geht um die Menschen, denn die Elben wissen noch nichts von den Menschen, aber die Valar wissen natürlich, dass die Menschen kommen werden. Und schon lief das Gerücht um, gefangen gehalten würden die Elben von Manwë, damit die Menschen sie aus den Reichen von Mittelerde verdrängen sollten. Denn diese kurzlebige und schwächere Rasse glaubten die Wale leichter beherrschen zu können, hätten sie nur erst die Elben um Ilúvatars Erbe betrogen. Tja, das war's mit dem schönen Frieden. Denn die Elben beginnen jetzt gegen die Valar zu murren und, wie es im Buch steht, der Friede von Valinor ist vergiftet. Tja. So, das kommt davon, wenn man sich mit Melkor zu sehr vertraut. Feanor ist jetzt besonders angetan von der Idee, wie ich schon gesagt habe, nämlich er möchte gerne Freiheit und größere Reiche. Und das kommt Melkor sehr zu Pass, denn er möchte ja die Silmaril haben. Und Feanor passt sehr gut auf sie auf und zeigt sie nur noch seiner Familie. Also er trägt sie nicht mehr öffentlich, sondern ist jetzt sehr, sehr darauf bedacht, dass sie niemand sie sehen kann, niemand sie stehlen kann. Und jetzt kommt noch ein Zitat, was ich sehr bezeichnend finde und was mir auch jetzt beim Lesen ist wieder klar geworden ist. Nämlich steht da, dass Feanor und Fingolfin stolz und eifersüchtig wurden und ich muss den Zitat anders einleiten. Also Feanor und Fingol werden stolz und eifersüchtig, werden stolz und eifersüchtig, hütet ein jeder seine Rechte und seinen Besitz. So ist es. Und Das war jetzt für mich, für alle Leute, die schon weitergelesen haben, da hatte ich irgendwie vergessen, weil Fingolfin kommt kommt im weiteren Verlauf eher so als der Gute rüber und Feanor eher als so der Gegenpol. Und deshalb erfahren wir aber jetzt schon mal, dass auch Fingolfin stolz und eifersüchtig ist. Also auch Fingolfin hat Fehler. Und Feanor bekommt eben, wie gesagt, die Lüge erzählt, dass Fingolfin und Finarfin ihn um seine Stellung bringen wollen. Und Fingolfin und Finarfin wird geraten, sich von Feanor zu hüten, weil die anderen Elben sagen, der mag euch nicht und der ist eifersüchtig auf euch und so weiter. Und die Noldor beginnen auf Melkors Anraten, Waffen zu schmieden, was ja in einem Paradies vollkommen keinen Sinn macht, wo Frieden herrscht und alle glückselig sind. Und sie reden aber nicht miteinander darüber. Also Feanor schmiedet Waffen und Fingolfin und Finarfin schmieden Waffen, oder zumindest Fingolfin schmiedet Waffen. Und sie sagen es aber keinem und denken, dass sie beide die Einzigen sind, die Waffen schmieden. Und Feanor fängt dann an, aufrührerische Reden gegen die Valar zu halten. Er rief laut aus, dass er aus Valinor in die Welt draußen heimkehren und die Nolde aus der Knechtschaft erlesen werde, wenn sie ihm folgten. Und Finwë ist ziemlich geschockt von dem, was sein Sohn da tut und ruft einen Rat ein. Und Fingerfin tritt dann vor seinen Vater und fordert ihn auf, Fëanor Einhalt zu gebieten. Und in dem Moment kommt Fëanor vollgerüstet in den Saal und sieht sich in der Lüge bestätigt, dass Fingerfin seinen Platz einnehmen möchte. Und Fingerfin sagt aber nichts, sondern verlässt den Saal. Und Fëanor folgt ihm und setzt ihm das Schwert auf die Brust. Und das ist, wie ich schon erwähnt habe, nicht das Beste, was man in dieser Situation tun kann. Und die Wale erkennen jetzt die Unruhe der Nolder, glauben aber, sie käme von Fëanor, dass der es alles angestiftet hätte. Und sie erkennen nicht, dass es von Melkor kommt. Und die Elben dürfen Valinor jederzeit verlassen, weil sie sind ja freiwillig dahin gekommen. Und die Valar leben in einer Demokratie, in einer konstitutionellen Monarchie vielleicht. Auf jeden Fall herrscht Meinungsfreiheit anscheinend. Und darum dürfen die Elben Valinor jederzeit verlassen. Fëanor soll jetzt aber für die Bedrohung seines Bruders belangt werden und wird quasi vor Gericht gestellt. Und dabei kommt jetzt heraus, dass Melkor hinter allem steckt. Fëanor wird, wie gesagt, für 12 Jahre verbannt. Und Fingerfin bietet dann auch an, Fëanor zu verzeihen, aber Fëanor geht darauf nicht ein. Und, wie gesagt, Melkor flieht, Fëanor geht ins Exil mit seinen Söhnen und auch Finwë kommt mit. Und sie wohnen dann in Forminos. Und da häufen sie ganz viele Schätze an und auch Waffen und die Silmaril werden da in ein Verlies eingeschlossen. Und wie gesagt, Fingerfin regiert, während Fëanor in Forminos ist, die Noldor. Und auch Finn ist ja nicht mehr da und Finn ist ja der König. Und somit hat sich dann eben Melkors Lüge bestätigt. Aber dadurch, dass durch Fëanors Taten ist eben Melkors Lüge wahr geworden, dass Fingerfin Fëanors Platz einnimmt. Und die Verbitterung, die Melkor gesät, dauerte fort und lebte noch lange hernach zwischen Fingerfin und Fëanors Söhnen. Auch das sollten wir uns merken für die kommenden Kapitel. Melkor, der geflohen ist, kommt eben nach Forminos und spricht dort mit Fëanor. Und er weist ihn auf diese wahr gewordene Lüge hin. Und er bekommt auch fast Fëanors Vertrauen. Also Fëanor, denkst du drüber nach, könnte ich Melkor vielleicht für meine Pläne gebrauchen? Aber dann erwähnt Melkor die Silmaril. Und Fëanor dreht durch.
Rastet komplett aus.
Und sagt diese wunderschöne Beleidigung: Kehr dich vor meiner Tür, du Krähe aus Mandos Kerker. Krähe aus Mandos Kerker, bitte als Beleidigung merken. Wenn ihr mal jemand beleidigt, wenn ihr mal jemand Tolkien-konform beleidigen wollt. Und Melkor flüchtet erneut. Und obwohl die Valar hinter ihm her sind, genau gesagt Orome und Tulkas, können sie ihn nicht mehr einholen. Und Melkor verlässt Valinor. Und damit sind wir am Ende des Kapitels.
Ja, also groß Fragen oder ähnliches hatte ich mir jetzt hier, oder Sachen hatte ich mir jetzt hier nicht notiert, außer vielleicht noch, dass gesagt wird, dass die Silmaril ein eigenes Leben haben. Und da dachte ich mir wieder, das kann da nicht Leben im Sinne von Völker, Rassen oder ähnliches sein, weil das kann doch eigentlich nur der eine.
Ja, aber sie haben ja das Licht der Bäume in sich drin.
Ja, aber leben sie dann? Oder ist es einfach wieder nur eine Formulierung im übertragenen Sinne? Und wechseln sie die Farbe? Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit.
Gaben es in herrlichen Farben zurück, ne? Also.
Nee, ich meinte, wenn er ja das Licht von beiden Bäumen reintut, dann können sie ja irgendwo so die eine Hälfte Silber und dann wechselt es ins Goldene und dann leuchten sie Gold. Ich weiß ja nicht, leuchten die Silmaril in unterschiedlichen Farben?
Also steht hier, es steht hier, erfreuten sie sich am Lichte und nahmen es auf und gaben es in herrlichen Farben zurück. Von daher, ich stelle mir das ein bisschen vor wie so ein Prisma. Also wenn man, dass das Licht so gebrochen wird und dann in verschiedenen Farben zurückstrahlt. Aber was da mit dem eigenen Leben gemeint ist, das ist ein schönes Thema für Discord. Und schreibt uns gerne eure Meinung dazu.
Auch gerne, eure Meinung, ob für euch Neid und Missgunst eher wie Maria ein und das Gleiche ist oder wie bei mir zwei komplett unterschiedliche Sachen.
Und dann machen wir eine Abstimmung und dann beschließen wir es offiziell und dann kommt es ins Gesetz.
Ins Silmaria-Gesetz.
Genau. Okay, tja.
Jetzt hast du hier irgendwie noch ganz viele andere Sachen eingetragen.
Genau. Es gibt ganz viele tolle Dinge, über die wir sprechen können. Ich habe zwei leichtere Themen und zwei schwerere Themen. Womit wollen wir anfangen?
Ich glaube, da die Kapitel gerade so leicht waren und so dröger und so Daily Soap-mäßig, lass mal ruhig hier was Ordentliches machen.
Okay, was passiert, wenn Elben sterben?
Dann segelt sie gegen Westen.
Ja, mit. Ja, das tun sie eben nicht. Sie sind ja schon im Westen. Sie können also nicht mehr nach Westen segeln, weil sie sind schon. Jetzt suche ich gerade die Stelle. Also, Miriel geht nach Lorien und legte sich dort zum Schlafen nieder. Aber wenn sie auch nur zu schlafen schien, so verließ doch der Geist ihren Körper und ging stumm zu den Hallen von Mandos hinüber. Wir haben ja schon mal darüber geredet, dass Elben ein anderes Schicksal haben, wenn es den Tod betrifft, als Menschen, weil Elben gehen in Mandos Hallen und können im Prinzip wiedergeboren werden. Und Menschen verlassen die Welt, wo auch immer, hin. Und das ist ein großes Thema bei Tolkien und da gibt es auch unterschiedliche Aussagen von Tolkien zu. Und das können wir jetzt nicht besprechen. Aber worum es mir jetzt geht, ist diese Trennung von Geist und Körper. Also ihr Körper liegt doch in den Gärten, aber ihr Geist geht rüber zu den Hallen von Mandos. Und Tobias, jetzt könntest du das Zitat vorlesen. Und zwar,
Kunde, ich schlage hier dieses mächtige Werk eben auf.
In der Zeit gebe ich eine Einleitung. Im letzten Jahr ist ja Natur und Wesen von Mittelerde erschienen, in dem ganz viele spätere Texte von Tolkien drin sind. Unter anderem auch ganz viele, wo es um Körper und Geist geht. Und am Ende dieses Buches gibt es einen Anhang vom Editor, vom Herausgeber Karl Hostetter, wo er erklärt, wie die Konzepte, die Tolkien beschreibt, sich aus der katholischen Weltsicht ergeben. Und dazu wird Tobias jetzt die Erklärung von Hostetter vorlesen.
Alles? Die ganzen 654 Seiten?
Nein, nur den Absatz, den wir eben besprochen haben.
Seit der Aufklärung und vor allem ausgehend von der immensen einflussreichen Theorie eines Geist-Seele-Dualismus, wie ihn der Philosoph, Mathematiker und Naturwissenschaftler René Descartes im 17. Jahrhundert entwickelte, wurde es, selbst unter vielen Christen, zu einem Gemeinplatz, die menschliche Person als einen Geist, eine Seele, zu verstehen, der einen Körper bewohnt und benutzt, wobei der Körper für die Natur oder Ganzheit der Person keine sonderliche Bedeutung hat. Nach dieser Auffassung ist eine Person durchaus nicht unvollständig, wenn ihre Seele ihren Körper verlässt. Für viele gilt die Ablösung einer Seele geradezu als Befreiung. Entledigt sie doch die Person alle materiellen Bedürfnisse und Lasten. Noch mehr?
Ja.
Da müssen wir aber jetzt hier demnächst an Hörverlag zahlen. Obwohl die meisten.
Ich kann im Hintergrund kichern, damit es.
Obwohl die meisten, die diese Auffassung teilen, sei es aufgrund einer bewussten Entscheidung oder auch nicht, sich darüber nicht im Klaren sind, ist diese dualistische Anthropologie faktisch eine Wiederbelebung des antiken, platonisch, gnotisch, oh Gott, was heißt das? Manichäischen Glaubens an die Überlegenheit des Geistes über die materielle und, ins Extreme getrieben, der Überzeugung, dass die materielle Welt, zu der auch der Körper gehört, an sich böse ist. Eine Falle für die Seele des Menschen, deren erstes Ziel es ist oder sein sollte, sich von Körper und Materialien der materiellen Welt zu befreien. In der katholischen Anthropologie hingegen entspricht die Natur des Menschen und die Beziehung von Körper und Geist bei Menschen genau dem, was Tolkien hier und an anderer Stelle wiederholt und mit Nachdruck den Inkarnierten zuschreibt. Das heißt, es entspricht der Natur inkarnierter Wesen, sowohl Elben wie Menschen, eine Einheit aus Körper und Geist zu sein, sodass, wenn einer der beiden verloren geht oder abgetrennt wird, die inkarnierte Person unvollständig ist und einen schlimmen Verlust, einen Bruch ihrer Natur, erleidet. Weder der Körper noch die materielle Welt sind an sich dem Geist unterlegen oder etwas, das der Geist eigentlich am besten so schnell wie möglich loswerden sollte. Folgt mir jetzt auf Instagram für mehr Vorlesungen.
Hast du sehr schön gemacht. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Hostetters Interpretation so stimmt von dem, was Tolkien schreibt, dann ist es also so, dass wenn Miriels Geist ihren Körper verlässt, dann ist das nicht dass das erstmal keine Erlösung, weil sie den Körper nicht mehr hat. Also Körper und Geist sind nicht zwei verschiedene Sachen, sondern die gehören zusammen. In dem Zitat ging es jetzt um wiedergeborene Elben, weil es darum ganz viel geht in den Texten, in dem Buch. Aber ich denke, das können wir auch hier anwenden. Miriels Körper liegt weiter in Lorien, ihr Geist ist im Mandos Hallen und das ist kein schöner Zustand, sondern ihr Geist sehnt sich zurück nach ihrem Körper und ihr Körper sehnt sich zurück nach ihrem Geist. Und das sollte man vielleicht im Hinterkopf behalten, wenn man diese Stelle liest. Weil, wie Hostetter eben schreibt, dass der Körper irgendwie so als was Böses angesehen wird in unserer Kultur häufig und der Geist eben als das Positive, was irgendwie in dem Körper entfliegt oder so. So hat Holkin sich das, wenn Hostetter recht hat, nicht vorgestellt.
Gut, war es dann jetzt mit diesem etwas trockeneren Thema?
Das war trocken? Das ist doch voll spannend. Da werden die Leute sich wieder freuen, dass sie wieder was zum Nachdenken haben.
Sehr gut.
Wollen wir dann was Schöneres machen?
Gerne.
Mein Lieblingsthema, Schriften und Sprachen.
Ich habe als erstes Satire gelesen.
Sarati. Also, im Kapitel von Fëanor und der Loskettung Melkors, es werden im Kapitel zwei Schriften erfunden, nämlich einmal von, ist das im gleichen Kapitel? Oder ist das?
Ja, wir hatten das im ersten Kapitel, wurden die Schriften erfunden von Rumiel.
Gut, ich war gerade kurz verwirrt. Also, Rumiel erfindet eine Schrift und darauf aufbauend erfindet dann Fëanor eine Schrift. Und von dieser Schrift von Rumiel habt ihr schon mal gehört, auch wenn ihr das vielleicht nicht wisst, nämlich im Herrn der Ringe gibt es im Anhang E ein Zitat, das ich jetzt vorlese. Die Tengwar waren die Älteren, denn die Noldor, das in derartigen Dingen kundigste Volk der Elder, hatten sie lange vor ihrer Verbannung entwickelt. Die ältesten Elderbuchstaben, die Tengwar von Rumiel, wurden in Mittelerde nicht verwendet. Die späteren Buchstaben, die Tengwar von Fëanor, waren eine weitgehend neue Erfindung, obwohl einiges von den Buchstaben von Rumiel übernommen war. Und wieder habt ihr ein Puzzleteilchen hinzugefügt in Tolkiens Legendarium. Ihr wisst jetzt die Hintergründe zu diesem Zitat und jetzt reden wir kurz darüber, was diese Tengwar von Rumiel sind. Und dazu
redest darüber. Ich habe davon ja keine Ahnung.
Aber du kannst vielleicht sagen, Sachen wie, die sind sehr hübsch oder sowas. Du könntest mal auf diesen Link aufrufen, den ich da reingetan habe. Du könntest auf Seite 17 gehen.
Das nennt man Handout.
Und der Link, den ihr jetzt, den ihr in den Shownotes findet, aber auch eintippen könnt, ist dtg.li/Schriftsysteme. Und da kommt ihr ganz schamlos zu einem Vortrag von mir, den ich auf dem Tolkien-Tag letztes Jahr gehalten habe, zur Entwicklung von Tolkiens Schriftsystem. Und auf Seite 17 findet ihr dann Abbildungen vom Alphabet von Rumiel, nämlich den Sarati. Und jetzt kannst du sagen, Tobias, du siehst da unten diese beiden
Grafiken,
Abbildungen von der Schrift. Und wie gefällt sie dir?
Ich hätte es als erstes auf irgendwie Indisch getippt, vom Optischen her.
Genau das ist auch mein Claim, wenn du auf Seite 27 gehst oder 28, auf eine von den beiden. Ah ja, 26 ist es. Da hab ich nämlich ein bisschen indische Schrift auch eingeführt, also Devanagari. Und es sieht schon sehr ähnlich aus. Also der Hintergrund dazu ist, Tolkien hat ganz viel mit Schriften experimentiert, bis er zu der elbischen Schrift angekommen ist, die wir alle kennen, nämlich das Tengwar von Fëanor. Das ist die im Herr der Ringe drin sind und die man überall sieht, wenn man Tengwar eingibt oder elbische Schrift oder sowas. Also die elbische Schrift. Aber bis dahin war es ein sehr weiter Weg und die Sarati, das ist diese Schrift Rumiels, die jetzt erwähnt wird, sowohl im Silmarillion als auch im Herrn der Ringe, ist eine frühere Entwicklung in Tolkiens Schriftentwicklung. Und sie zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass man sie von oben nach unten schreiben kann. Und es gibt schon Ähnlichkeiten zwischen den späteren Tengwar und diesen Tengwar von Rumiel. Und dazu steht auch ein bisschen was in diesem Vortrag. Aber es ist schon sehr unterschiedlich, wie Tolkien ja auch im Herrn der Ringe schreibt, dass es eben wenig Übereinstimmung gibt. Und die Tengwar haben sich dann erst deutlich später entwickelt. Und zwar tatsächlich, erstmal ein kleiner Funfact. Es gibt ein Bild von Tolkien zum Hobbit. Da ist Smaug drauf und Bilbo und ein Krug. Und das ist die allererste Erscheinung von den Tengwar, wie wir sie kennen, von 1937. Das finde ich immer einen sehr spannenden Funfact. Und wie gesagt, ihr könnt euch in diesem PDF, wo er kommt, wenn ihr auf dtg.li/Schriftsysteme geht, dann könnt ihr euch Sarati angucken. Ihr könnt auch einfach so Sarati googeln und dann kommt ihr, findet ihr ganz viele Sachen. Es sieht sehr spannend aus und Tolkien hat sehr viel in Sarati geschrieben, auch wenn er fast kein Elbisch drin geschrieben hat. Und es ist einfach sehr spannend, weil das eine relativ unkonventionelle Schrift ist. Und jetzt sollte ich, glaube ich, aufhören, weil nur die Schriftenthusiasten interessiert.
Ist das jetzt also nur so, ist das jetzt also das Alphabet, auf das Quenya und Sindarin nachher fußen? Oder habe ich das komplett falsch verstanden?
Ja, die Schrift von den beiden. Also es gibt ja einen Unterschied zwischen gesprochener Sprache und Schrift, weil in Tengwar kann man ja alles schreiben. Du kannst ja auch auf Deutsch mit elbischen Buchstaben schreiben.
Ja.
Und die Entwicklung der Schriften von Tolkien geht erstmal unabhängig von der Entwicklung der Sprachen. Also Tolkien hat ganz viele Schriften entwickelt und hat dann aber hauptsächlich nicht in seinen erfundenen Sprachen da drin geschrieben, sondern hauptsächlich Englisch und Latein. Und später hat er eben dann beschlossen, dass beziehungsweise zeitgleich in der Entwicklung, und das ist aber alles relativ komplex, hat dann beschlossen, dass diese eine Tengwar-Schrift, die wir heute kennen, dass die Schrift ist, in der Sindarin und Quenya und auch alle anderen Sprachen in Mittelerde geschrieben werden. Also die Hobbits schreiben im dritten Zeitalter auch in dieser Schrift.
Sehr spannend für alle Menschen, die sich mit Schriften interessieren. Also prinzipiell finde ich sehr interessant, ist aber auch etwas, was mich dann doch nicht so sehr interessiert, als dass ich dafür groß Zeit freischaufle könnte. Aber ich bin immer wieder froh, wenn wir Menschen im Verein haben, die sich damit mit viel Herzblut und Mühe hinsetzen und ihr Wissen dann auch an andere weitervermitteln wollen. Und wie gesagt, hat das gesagt, das ist dein Anhang zu deinem Video. Und ich meine, das Teil ist irgendwie 30 Seiten lang.
Weil es so viele Bilder drin hat.
Ja, aber trotzdem. Also ich meine, du hast ja nie etwas, wo eine Seite nur Bilder hat. Und ich meine, es ist halt einfach cool, so ein Handout, war der Begriff, den ich gesucht habe, ein Handout irgendwie. Ich hatte Schulaufsätze, die waren kürzer.
Das ist auch, ich bin ziemlich stolz auf diesen Vortrag, darum erwähne ich ihn jetzt auch. Also schaut ihn euch gerne an, wenn ihr für die Entwicklung von Tolkiens Schriften interessiert.
Wunderbar. Und dann haben wir, glaube ich, noch ein etwas längeres Thema, oder?
Und auch ein etwas kürzeres. Wir könnten entweder darüber reden, ob Manwe einen Fehler gemacht hat oder über Wappen. Wobei Wappen auch wieder.
Lass uns mal kurz die Wappen einfügen.
Dann kannst du einfach auf den Link klicken wieder.
Hab ich schon. Und dann dachte ich mir so, Moment, da habe ich doch gerade irgendwie eines der Wappen, springt mich doch sofort an. Das ist doch jetzt auch auf der neuen Tolkien Estate-Seite unter tolkien.com zu sehen. Und dann dachte ich mir so, nein, stimmt nicht. Doch, das ist tatsächlich ein anderes Wappen auf der. Dann war das auf irgendeiner Unterseite.
Aber Tolkien hat ganz viele Wappen gekauft. Ich kann heute nicht reden. Es ist schon etwas später. Ich kann aber nie reden. Tolkien hat ganz, ganz viele Wappen gemalt. Das war so eins seiner Hobbys. Also Tolkien hat ja allgemein viel gemalt und Wappenmalen war ein ganz besonderes Hobby von ihm. Und wenn er jetzt auf den Link klickt, den in den Shownotes findet, zu den Wappen, dann kommt er zu einer Übersicht, wo ganz viele Wappen aus dem Silmarillion drauf sind. Unter anderem das, was auf dem Cover drauf ist. Das ist rechts und gehört zu einer Person, die wir noch nicht kennen, darum sage ich nicht wer. Und darüber seht ihr das Wappen von Fëanor, das ist dieses mit den Strahlen.
Und welches davon ist jetzt das Wappen von Galadriel? Oder von ihrem Elternhaus?
Moment mal, da muss ich kurz nachdenken.
Macht das. In der Zwischenzeit kann ich dir sagen, dass, wie gesagt, packen wir euch auf jeden Fall in die Shownotes. Noch eben kurz doch nochmal zurückspringen. Zu dem Thema vorher, weil ich hatte es gerade gesagt, der Tolkien Estate hat seine Seite letzten Monat komplett erneuert mit unglaublich viel Informationen und Bilder und Co. Also das ist wirklich der Hammer, was es da ist. Und da gibt es zum Beispiel auch A Part of the Tale of Turin written in Rumelian Alphabet. Und da siehst du halt auch nochmal wirklich so eine ganze Seite geschrieben halt eben in der Schriftart. Und wie gesagt, packen wir euch in die Shownotes. Die Seite lädt unglaublich zum Verweilen und zum Schmökern ein. Wenn ihr nichts markieren könnt, kopieren, rechtsklicken oder Co. Das ist vom Tolkien Estate so gewollt. Es ist eine technische Hürde. Und ich sage jetzt nicht, dass man sie aushebeln kann oder wie man sie aushebeln kann. Aber man denkt immer dran, der Tolkien Estate ist sehr daher, Verwendung von urheberrechtlich geschütztem Material zu verfolgen. Darum ist es vielleicht manchmal besser, wenn man Sachen nicht einfach so von der Seite runter kopieren kann.
Es ist sehr schön. Er hat sehr viele schöne Sachen da.
Ja, aber gut, wir waren hier gerade bei Galadriels oder ja, Familienwappen.
Ich bin kurz abgelenkt gewesen, habe aufgehört nachzudenken. Warte mal.
Was ist so von den Schriften?
Ja, ich musste doch gucken, wenn du sagst, da ist eine ganze Seite.
Die ist aber schon klar, dass wir jetzt gerne zur nächsten Sendung sie übersetzt haben möchten.
Es ist bestimmt auf Englisch.
Das macht doch nichts.
Tja, dann übersetz mal, ne?
Ich kann sie ja noch nicht lesen.
Ich auch nicht. Von daher. Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Ich bin nicht so firm mit den Wappen, ehrlich gesagt. Ich habe nur dieses schöne Bild rausgesucht, um zu sagen, dass es das gibt. Ich erkenne tatsächlich nur drei davon. Und das dritte, was ich noch nicht genannt habe, ist das mit dem Bogen und dem Köcher drauf. Das ist das von Finrod. Und alle anderen gehören auch zu irgendjemandem. Aber das wissen bestimmt Leute auf Discord.
Haben wir sonst noch etwas wir zu haben diesem das Bereich?
Zum Wappen jetzt nicht mehr.
Dann Manwes Fehler.
Ja. Da hat uns Florian auf Discord ein langes Feedback geschrieben, was du gerne vorlesen kannst.
Ich finde, ich bin der Ansicht, Leute sollten auf Discord nur noch mit Sprachnachrichten diskutieren. Dann können wir sie einfach einspielen und wir müssen nicht permanent die ganzen Sachen vorlesen.
Florian, hörst du, bitte schick uns Sprachnachrichten.
Das gilt übrigens für alle. Also auch Kai, wenn du bis hierhin durchgehalten hast und nochmal ein Feedback hast, nimm es gerne irgendwie auf und schick es uns irgendwie zu. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Florian schreibt im Discord, ich finde die Loskettung Melkors ist eine der Stellen im Silmarillion, an der es am deutlichsten am Kontext mangelt. Es kommt so rüber, als hätte Melkor Manwe einfach ausgetrickst. Manwe glaubt Melkors Lügen, sogar gegen den Rat von Ulmo und Tulkas. Aber in The History of Middle-earth 10 und dem Kentar-Essay erklärt Tolkien viel besser, warum Manwe so handelt, weil die Valar sich nicht auf sein moralisches Niveau herabbegeben sollen, sondern ihm eine faire Chance geben müssen. Es wird auch angesprochen, dass Melkor für immer festzuhalten zu einem katastrophalen Ausbruchsversuch führen könnte. Oder noch schlimmer, zu einer Korrumpierung von Manwe, weil er damit denselben Vater Tyrannei beschritten hätte wie Melkor. Es ist also auch praktisch nicht unbedingt die beste Alternative. Letztendlich mahnt uns Tolkien, dass wir Manwes und durch ihn Eros Perspektive kaum einnehmen können. Dass aus dem Bösen letztendlich immer Gutes folgt? Es hat da meine Perspektive auch sehr verändert, als ich aufgehört habe, die Valar zu beurteilen, als wären sie Menschen, wie du und ich. Denn sie sind so viel weiser und wissender als wir. Dass dadurch aus unserer begrenzten Perspektive manchmal eine Rechtfertigungslücke besteht, hat mir als Lesendem die Geschichte lange nicht gefallen. Aber auf dem theologischen Fundament ist Tolkiens Welt halt aufgebaut. Mittlerweile finde ich das auch mehr faszinierend als fragwürdig.
Schön, nicht?
Ja.
Es geht ja eben um die Sache, dass Melkor aus dem Gefängnis kommt und dann missgünstig ist und zum Manwe geht und sagt, hier, lass mich bitte. Ich bin doch so ein netter Mensch. Manwe sagt, okay. Und ist die Frage ist, macht Manwe hier einen Fehler? Und Florian spielt hier auf zwei Stellen an, in anderen Werken Tolkiens, die in der History of Middle-earth, also im Band Morgoth Ring, beziehungsweise in der Oswald Kenta, was jetzt in Natur und Wesen von Mittelerde auch erschienen ist, an. Ich möchte aber erst noch ein Zitat aus dem Silmarillion vorlesen, nämlich steht da, Manwe schien es, dass Melkor vom Bösen geheilt sei. Der Manwe selbst war frei vom Bösen und er konnte es nicht verstehen und er wusste, dass zu Anfang im Gedanken Ilúvatars Melkor gleich ihm selber gewesen war und er blickte nicht bis in die Tiefe von Melkors Herzen und sah nicht, dass alle Liebe für immer aus ihm gewichen war. Und das kommt jetzt ein bisschen so rüber, als ob Manwe ein bisschen dumm wäre, als ob Manwe irgendwie nicht verstehen würde, was Melkor denn jetzt plant. Und wir können jetzt sagen, aber es ist doch offensichtlich, dass Melkor böse ist. Aber wir wissen ja auch, was Melkor denkt. Und Manwe weiß das eben nicht. Und Tolkien hat anscheinend sich auch Gedanken darüber gemacht, denn er hat mehrere Dinge dazu geschrieben. Zum Beispiel eben in Morgoth Ring, Myth Transformed, heißt der Abschnitt. Und da geht es darum, dass da sind ganz viele Texte drin, in denen Tolkien erklärt, wie sich seine Mythologie ändert. Weil Tolkien hat in den späten 50er Jahren, aus dem dieser Text stammt, und auch dem auch, dass die Version stammt des Kapitels, die im veröffentlichten Silmarillion drin ist, hat Tolkien sich sehr viele Gedanken darüber gemacht, über Konsistenz und solche Dinge und er hat ganz viel geändert und darüber haben wir in der ersten Folge ausführlich gesprochen und unter anderem hat er sich eben auch darüber Gedanken gemacht, ob man wieder einen Fehler gemacht hat und schreibt dann dazu etwas, was Florian auch schon angesprochen hat, nämlich: Aber wenn wir es wagen und versuchen, Manves Geist zu betreten, Motive zu erkennen und Fehler zu finden, dann müssen wir einige Dinge bedenken, bevor wir ein Urteil fällen. Manve war der Geist der größten Weisheit und Umsicht in Ada. Er wird dargestellt als Besitzer des größten Wissens über die Musik, als Ganzes, das ein endlicher Geist besitzt. Und er allein von allen Personen oder Geistern in dieser Zeit wird beschrieben als Inhaber der Gabe, direkt mit Ero zu kommunizieren. Er muss mit großer Klarheit alles begriffen haben, was wir schwach wahrnehmen. Dass es die wesentliche Art im Verlauf der Geschichte Adas war, dass das Böse sich ständig erheben sollte und dass aus ihm ständig neues Gutes entstehen sollte. Und damit sind wir wieder zurück bei der Diskussion, die wir auch schon öfter geführt haben, nämlich wie ist diese Aussage in der Einolindale zu verstehen, wo Ero sagt, zu Melkor sagt, alles, was du tust, kann am Ende nur zu meinem Ruhm gereichen. Also aus allem Bösen ergibt sich immer nur neues Gutes. Und genauso ist das eben auch hier. Also Manwë lässt Melkor frei, weil er weiß, dass sich aus dem Bösen neues Gutes ergibt. Und dann hat Florian noch eine andere Stelle erwähnt, nämlich in der Sanwë Kenta. Und Tobias, du könntest jetzt nochmal Natur und Wesen von Mittelerde nehmen.
Ich bin gar nicht vorbereitet, du kannst doch nicht einfach so. Sag, schieß los, was soll ich aufschlagen?
Es müsste im Teil 2, Kapitel 9 sein.
Teil 2, Kapitel 9. Teil 2, Kapitel 9 ist die Osanwë Kenta.
Genau. Und wenn du die mal aufschlägst.
Jawohl, im Deutschen übrigens auf Seite 330. Für alle, die den Rest nachher selber lesen wollen.
Und dann ganz bis zum Ende durchblätterst. Und ich hoffe, du hast da Absätze im Text, wo dann eine Zeile frei ist.
Du meinst zum Ende des Kapitels?
Genau. Bei mir ist es anderthalb Seiten vor Ende des Kapitels. Da ist so ein Umbruch im Text, wo eine Zeile frei ist.
Ich muss erstmal das Ende finden. Du hast einfach gesagt, ich sollte. Das sind. Du meinst noch vor den Anmerkungen?
Ja.
Gut. Nö, da habe ich nichts, wo eine komplette Zeile frei ist.
Sowas beginnen wie, wenn wir über die Dummheit Manwës sprechen oder sowas.
Nein, wenn wir nun zum Schluss über die Torheit Manwës reden.
Aber das sollst du gar nicht vorlesen, du sollst den Paragraph danach vorlesen.
Okay, mit wie wäre es auch anders vorstellbar?
Genau.
Guten Abend, schön, dass du da bist. Schließ die Augen und mach's dir bequem.
Heute so weit sind wir noch nicht.
Erzähle ich dir etwas aus Natur und Wesen von Mittelerde. Wieso, den Podcast gibt's doch schon, Einschlafen in Tolkiens Welt.
Aber die Leute sollen nicht einschlafen, die müssen doch die Hausaufgabe erfahren.
Ach so, stimmt, es gibt ja eine Hausaufgabe, also nicht einschlafen. Wie wäre es auch anders vorstellbar? Sollte Manwë und die Valar etwa Melkors Heimlichtuerei mit List begegnen? Dem Verrat mit Falschheit? Den Lügen mit noch mehr Lügen? Wenn Melkor sich ihre Rechte anmaßte, sollten sie ihm dann seine vorenthalten? Kann Hass Hass überwinden? Nein, Manwë war weiser, oder besser, weil er unablässig offen für Ero war, für Ero, führte er seinen Willen aus, was mehr ist als Weisheit. Er war immer offen, weil er nichts zu verbergen hatte, keine Gedanken hegte, den zu kein Erkennen für irgendjemand schädlich gewesen wäre, wenn er verstanden wurde. Melkor kannte ja tatsächlich seinen Willen, ohne ihn auszuforschen, und er wusste, dass Manwë durch die Gebote und Anordnung Eros gebunden war, dass er in Einklang mit ihnen dies tun oder jenes lassen würde. Jederzeit, auch wenn Manwë wusste, dass Melkor ihn zuwiderhandeln würde, wenn es seinem Ziel diente. So werden die Unbarmherzigen immer auf Barmherzigkeit zählen und die Lügner sich der Wahrheit bedienen. Denn wenn den Grausamen und Lügnern Barmherzigkeit und Wahrheit vorenthalten werde, dann haben Barmherzigkeit und Wahrheit keine Geltung mehr.
Auch wieder ein Zitat, das wunderbar in unsere heutige Zeit passt.
Ja.
Und das den anderen Aspekt anspricht, den Florian erwähnt hat, nämlich, dass die Valar sich eben nicht auf Melkors Niveau herunterbegeben wollen, sondern bei ihren Prinzipien bleiben. Und dazu gehört eben auch, Leuten eine zweite Chance zu geben. Und sie geben Melkor eine zweite Chance und man weiß vermutlich, was passieren wird. Und was passieren wird, das erfahren wir bald. Ich sag's ja schon seit immer, ich sag immer, im nächsten Kapitel geht's wirklich los.
Gleich geht's los.
In den nächsten beiden Kapiteln wird es wirklich losgehen, ich verspreche es. Es wird so dermaßen losgehen, dass
ab geht die Party und die Party geht ab.
Exakt, genau, das wird passieren.
Okay, ich nehme dich beim Wort.
Ja, ich gebe mein Wort nicht leichtsinnig.
Gut, damit dürfen wir jetzt auch das Thema Manwes-Fehler abgehandelt haben.
Ja, vielen Dank nochmal an Florian für den spannenden Kommentar.
Definitiv.
Schickt uns gerne auch solche Ideen und wie ihr seht, wir reden gerne darüber.
Ja, kommen wir zur Bingo-Auswertung. Hast du es vorliegen? Und mir fiel auf, uns fehlen irgendwie noch Begrifflichkeiten, kann das sein? Wir hatten ja aufgerufen, Leute, schickt uns einfach mal so ein paar Themen, die wir auf den Bingo-Karten packen können, weil dann könnten Maria und ich jeweils unterschiedliche Bingo-Karten zugelost bekommen und können dann anhand des Kapitels gucken, wer von uns beide Bingo rufen kann. Also schickt uns eure Bingo-Wörter, dann basteln wir was Schönes raus und dann habt ihr auch mehr Spaß, weil dann könnt ihr euch immer mal wieder eine andere Bingo-Karte für das neue Kapitel nehmen. Werbeblock Ende. Dann werte mal aus.
Also, wir haben, jemand segelt gen Westen, weil wir sind hier im Westen. Es geht um Sprache.
Ja.
Es geht um Schriften. Also, alles nur Mythen, eigentlich eher nicht, denke ich. Vom Schicksal vorherbestimmt.
Ja, bei den ganzen Prophezeiungen, die es hier gibt, ja, mach mich nicht verantwortlich für den Scheiß, der nachher passiert. Ich bin tot. Du bist schuld.
Wir haben leider keine Nachtigallen. Wasser spielt erstaunlicherweise auch keine Rolle. Tolkien schafft es ganze zwei Kapitel lang, kein Wasser zu erwähnen.
Ob der auf dem Trockenen saß?
Vermutlich, weil er war gerade durstig beim Schreiben. Alles ist Verfall auf jeden Fall, weil die Elben sind gerade in der Top, im Höhepunkt und es kann danach nur noch bergab gehen. Leider verliebt sich niemand beim Tanzen, aber Feanor hat mehrere Namen.
Ja, gut.
Und haben wir damit Bingo?
Weiß ich nicht, ich habe die Karte nicht. Wir bräuchten ja eigentlich eine Reihe.
Ja, wir haben Bingo. Wir haben die erste Zeile nach unten, also die erste Spalte haben wir Bingo.
Sehr gut, sehr gut. Also wieder eine klassische Bingo-Auswertung. Das entbindet euch nicht beim Einsenden von neuen Bingo-Begriffen, weil sonst wird es halt auf Dauer langweilig.
Auf jeden Fall muss Silmaril auf die Bingo-Karte. Und jetzt die Hausaufgabe.
Stopp. Mir fällt gerade an, man kann natürlich auch gerne sowas draufsetzen wie Tobias hat ein Halleluja. Moment. Also ne, sowas kann man ja auch gerne mit. Man kann es ja wirklich ein bisschen spielerisch und witzig halt. Ich meine, wir sind hier nicht päpstlicher als der Papst. So, aber jetzt zu den Hausaufgaben.
Genau, in der nächsten Folge wollen wir uns vornehmen, die Kapitel, in denen es endlich richtig abgeht, nämlich Kapitel 8 von der Verdunklung Valinors und Kapitel 9 von der Verbannung der Noldor.
Schon wieder zwei Kapitel in einer Folge.
Ja, aber es macht einfach keinen Sinn, die getrennt zu lesen, weil du wirst, wenn du das erste Kapitel von den beiden gelesen hast, dir wünschen, weiterzulesen.
Ja, und? Sowas nennt man Selbstdisziplin. Nachher sind wir schon nach einem halben Jahr durch mit allen Folgen, wenn wir alles doppelt machen.
Außerdem ist das vielleicht eine Sondersendung.
Ach
denn
so.
Wir werden uns hier sehen, während wir sie aufnehmen.
Mal nicht tausende Kilometer getrennt.
Nein.
Sondern
ich werde in einem Sessel sitzen, hoffentlich eine Katze streicheln und vollgefressen sein.
Das zweite ist kein Problem. Beim ersten hängt es immer davon ab, ob unsere Adoptivkatze da kommt. Was auf jeden Fall nicht geht, ist trinken. Das heißt, den Tee musst du vorher trinken.
Oh Mann, aber wie soll das gehen?
In den Sesseln wird nicht getrunken.
Aber dann sterbe ich ja während der Aufnahme.
Wir können dann ja kleine Pausen machen, aber nicht, wenn es live ist. Also wir können es einfach mal so machen. Schreibt uns doch einfach mal auf Discord und Korb, ihr Bock auf eine kleine Live-Sendung hättet. Sie würde dann aller Voraussicht nach am Samstag im Laufe des Tages stattfinden, weil am Sonntag ist ja der Tolkien-Lesetag.
Genau, am 26. März wäre das und am 27. ist Tolkien-Lesetag.
Und ich tendiere mal zu einem Termin eher abends, weil vielleicht wollen wir ja tagsüber noch auf dem Berg oder sonstige
Sehr
Sachen.
Sicher wollen wir das, weil Berge, Gandalf, Berge.
Genau. Mal eben Manwe besuchen hier auf der Zugspitze.
Ah ja, das ist der höchste Berg der Welt, okay.
Ja, für Deutschland schon.
Fun Facts über Deutschland, wusstest du, dass die Zugspitze mal ein höher war?
Ja, sie ist abgebrochen.
Nein, sie ist abgesprengt worden.
Ach so, ich dachte, sie wäre abgebrochen.
Die Nazis haben den höheren Gipfel der Zugspitze weggesprengt, um dort einen Landeplatz für Hubschrauber zu machen. Kein Witz.
Okay.
Bitte googelt es, es ist sehr witzig. Also es ist weniger witzig, wenn ihr Gefühle für Berge habt, aber...
Ja, das tut mir in der Seele weh. Gut, aber Hausaufgaben sind wir ja noch und dann, wie gesagt, die zwei Kapitel haben wir. Das heißt, wir müssen jetzt noch eben gucken, wenn wir am 26. live, also am 26. nehmen wir ja auf, weil wir uns sehen, dann bleibt euch eigentlich nur Zeit bis zum 20. es zu lesen, weil ihr müsst uns ja auch noch ganz viel Feedback und Fragen schicken, falls ihr nicht live dabei seid. Ganz kurz, falls ihr euch fragt, wie das Ganze stattfindet, wir machen das ähnlich wie beim Tollcast. Es gibt einfach einen Link, da könnt ihr draufklicken im Browser, könnt euch das Ganze anhören und könnt dann mit den anderen im Discord, im Live-Chat einfach euch austauschen, mit uns in Kontakt treten und dann können wir halt auf eure Fragen und Antworten auch direkt eingehen. Maria, wie war dein Tee?
Er war sehr glücklich.
Sehr blumig.
Ich muss sagen, er hat gar nicht nach so viel geschmeckt. Also ich bin ein bisschen enttäuscht.
Okay.
Aber es war ein sehr, sehr solider Blumentee.
Das ist doch sehr schön. Wie gesagt, vergesst nicht, deinen Tee mitzunehmen Ende des Monats. Dann wünsche ich dir bis dahin noch eine schöne Zeit. Und euch natürlich auch.
Ich wünsche ebenso und lest mehr Tolkien. Es ist wunderschön.
Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.